Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch meinerseits darf ich Sie sehr herzlich zu diesem Vortrag begrüßen. Ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben über das erste, zweite, dritte Jahrhundert der Geschichte des Christentums und einige Gründe anführen dafür, dass diese Bewegung, die ganz klein angefangen hat, doch relativ schnell sehr erfolgreich war. Und im Hintergrund läuft die Frage mit, können wir davon etwas lernen? Dabei orientiere ich mich vor allem an dem Buch des evangelischen Neutestamentlers Udo Schnelle, die ersten 100 Jahre des Christentums, 30 bis 130 nach Christus, die Entstehung einer Weltreligion. Dieser Zeitraum 30 bis 130 nach Christus, in dieser Zeit ist das Neue Testament entstanden, sind im Grunde mehr oder weniger alle Schriften des Neuen Testamentes entstanden, die vier Evangelien, die Sie kennen, die Briefe des Apostels Paulus und noch einige etwas spätere Briefe. Ein klein wenig berücksichtige ich auch das vor kurzem erschienene umfangreiche 800-seitige Buch des katholischen Kirchenhistorikers, Patrologe Andreas Merkt, die religiöse Verwandlung der Welt, die Anfänge moderner Religion in der Spätantike. Innerhalb von nur 100 Jahren entwickelte sich das frühe Christentum von einer innerjüdischen Erneuerungsbewegung zu einer universal agierenden, neuen und eigenständigen Religion. Das frühe Christentum war eine bewusst expandierende und argumentierende Bewegung mit einem hohen Bildungs- und Reflexionsniveau. Also es war eine missionarische Kraft. Die Sozialisation innerhalb der ersten Gemeinden vollzog sich maßgeblich durch Bildung und Literatur. Die frühen Christen traten als eine kreative, literarische und denkerische Bewegung auf. Keine religiöse Gestalt wurde zuvor und danach so schnell und so umfassend literalisiert, also durch Literatur zur Sprache gebracht und darüber nachgedacht und denkerisch durchdrungen, wie Jesus Christus. Ja, und dann möchte ich vor allem mit Ihnen die ersten 100 Jahre des Christentums mal ein wenig anschauen, in einem Überblick, Gründe für den Erfolg und ein klein wenig auch mit Blick auf die Lage des Christentums in Europa, insbesondere Österreich und Deutschland. Während das Christentum in den ersten Jahrhunderten und noch einige Jahrhunderte darüber hinaus kontinuierlich wuchs, geht die Zahl der Christen in Europa, nicht überall auf der Welt, sondern in Europa, seit einigen Jahren kontinuierlich zurück. Ich stelle die Frage in den Raum, können wir auch am Schluss nochmal gemeinsam überlegen, miteinander ins Gespräch kommen. Was lässt sich aus der Erfolgsgeschichte des frühen Christentums für unsere Zeit lernen? Kleine Nebenbemerkung, man könnte den Vergleich natürlich sofort zur Seite legen, da wir von einer zahlenmäßig sehr unterschiedlichen Ausgangsbasis ausgehen. Die Zahl der ersten Christen lag bei nicht viel mehr als 100. Das war eine kleine, überschaubare Gruppe. Und sie ist in den ersten drei Jahrhunderten, also etwa bis Anfang des vierten Jahrhunderts, ohne staatliche Unterstützung gewachsen, im Unterschied zum Islam. Der Islam ist eine Top-Down-Religion, also durch politische Herrschaft, steht am Anfang und dann kommt das andere über die Jahrhunderte nach. War es beim Christentum umgekehrt, es war von, wie sagt man, bottom-up, also von unten sind die gewachsen und hatten ja immer auch wieder Konflikte, zum Teil auch sogar schwere Verfolgungen von staatlicher Seite, besonders auch nochmal so in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, wo sich ja die heidnische Religion nochmal aufgebäumt hat im Kampf gegen das Christentum und dann kam die Wende mit, die staatspolitische Wende durch Konstantin, war vorbereitet und dann etwa Mitte des 4. Jahrhunderts wurde es dann ja auch schon zur Staatsreligion. Wir konzentrieren uns auf die ersten 3 Jahrhunderte. Ja, man könnte das sofort zur Seite legen und sagen, naja, die Zahl der ersten Christen lag bei nicht viel mehr als 100, da kann man eigentlich nur wachsen oder zugrunde gehen. Dennoch gehe ich mal von der These aus, dass die Faktoren, die damals zum Wachstum geführt haben, auch heute von Bedeutung sein könnten. Zumindest einige. Da beginnen wir zunächst einmal mit 3 äußerlichen Faktoren. Die kann ich relativ kurz vorstellen. Also es sind insgesamt 15 Gründe, die der Kollege Schmelle, das ist dieses Buch hier, ein theologisches Fachbuch, also wenn Sie Zeit und Lust haben, kann man das studieren, exegetisches Fachbuch. Machen wir ein bisschen Ruhe und Zeit, aber es ist interessant. Und da hat er am Schluss nochmal im Rückblick auf seine Darstellung nochmal darüber nachgedacht, ja, wie kommt das, dass die Christen doch relativ erfolgreich waren. Und dann nennt er als ersten Grund das römische Weltreich als relativ einheitlicher Kultur- und Politikraum ohne wirklich trennende Grenzen war eine entscheidende Voraussetzung für die Erfolge des frühen Christentums. Das können wir einfach schnell zur Kenntnis nehmen. Da würde ich mal sagen, diese Voraussetzungen sind auch in Österreich, Deutschland und der Europäischen Union gegeben. Also daran kann es nicht liegen. Ja. Zweitens, Griechisch als Weltsprache, auch sehr wichtig. Griechisch war die Weltsprache. Sie wissen, das gesamte Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben worden. Aber in einem geografischen Raum, also von Rom bis Kleinasien, Palästina, es war eine Sprache, in der man sich verständigen konnte. Und es gab relativ gute Reisemöglichkeiten im ersten Jahrhundert. Auch daran scheitert es ja bei uns nicht. Wir können uns sprachlich verständigen, notfalls mit Übersetzungshilfen, Englisch, Deutsch. Das ist nicht das Problem. Dann ein dritter Punkt, auch im äußeren Bereich. Die Christen konnten anknüpfen an die Infrastruktur der jüdischen Gemeinden. Also sie mussten organisatorisch nicht bei Null anfangen. Es war in der Regel so, das können Sie in der Apostelgeschichte nachlesen, wenn Paulus in eine neue Stadt kam, ging er zur Synagoge. Er bewegte sich zunächst im Rahmen des Judentums, vor allem der Kollege Markus Tiewald betont das sehr stark, dass das Christentum noch lange mit dem Judentum eine Einheit bildete. Darüber kann man auch nochmal diskutieren. Der Kollege Udo Schnelle betont etwas stärker die frühe Trennung. Er sagt also schon Mitte des ersten Jahrhunderts haben wir eine klare christliche Identität bei Paulus, die sich von der jüdischen Identität unterscheidet. Andere Historiker sind ein bisschen zurückhaltender und sagen, dass noch sehr lange die Grenzen fließend waren. In jedem Fall konnte die frühchristliche Mission in ihrer frühen Phase an die vorhandene Infrastruktur des hellenistischen Judentums anknüpfen. Das heißt konkret, eben nicht nur in Palästina, sondern im ganzen asiatischen Bereich bis nach Rom, es gab Juden. Alexandrien, es waren überall Juden, waren organisiert, ganz konkret hatten eine Synagoge. Und da ging er hin und verkündete die Botschaft von diesem Juden Jesus. Und dann waren einige sehr aufmerksam und interessiert und andere sagten, raus, es geht nicht, da ging die Auseinandersetzung los. Und da würde ich auch sagen, an der Infrastruktur bei uns liegt es nicht. Ja, wir haben gute Räumlichkeiten, Möglichkeiten, wo wir anknüpfen können. Eigentlich gut organisiert, zumindest in Österreich, in Deutschland ist das Christentum, katholische Kirche, auch evangelische Kirche gut organisiert. Also wir müssen nicht da draußen in Zelten hausen, sondern gute Infrastruktur. Jetzt kommt ein Punkt, der könnte interessanter sein für unsere Fragestellung. Die Schwäche der bestehenden Religionen. Dann Es gibt ja im Grunde kaum eine Kultur, die ganz ohne Religion ist. Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat ja dieses umfangreiche Buch geschrieben, Ein säkulares Jahrhundert. Der sagt, was wir heute erleben, hat es eigentlich noch nie gegeben, dass ganze Kulturen, ganze Staaten, ganze Regionen, ja, Kulturen sich mehr oder weniger agnostisch oder atheistisch verstehen. Kann man nochmal darüber diskutieren, ob es wirklich so ist? Das heißt, der Hintergrund, der kulturelle Hintergrund war geprägt durch den sogenannten Polytheismus. Also man glaubte an viele Götter, die Religion war selbstverständlich. Es war vor allem eine Opferreligion, man wuchs da einfach hinein. Und jetzt gibt es die These, dass diese Religion, also der römische, griechische, asiatische Polytheismus, die gingen Mischungsverhältnisse miteinander ein. In jeder Stadt gab es ein oder mehrere Tempel, es wurde geopfert, Straßenfeste, das war alles religiös eingebunden. Auch der Sport im Gymnasium war religiös eingebunden. Wenn sie eingeladen wurden zu einer Familienfeier, wurde Trankopfer gespendet. Also es war ein religiöser Kontext. Wenn wir also von Heiden sprechen, Heiden, dann meinen wir eigentlich, im Lateinischen sind das Gentes, das sind die Völker, jüdisch die Goim. Das waren die Bewohner des römischen Weltreiches, ob in Kleinasien, in Rom, Nordafrika. Sie waren kosmotheistisch, polytheistisch. Religion gehörte zur alltäglichen Lebenswelt. Und der Kern dieser Religion war polytheistisch. Es gab mehrere Götter und Göttinnen. Und jetzt gibt es die These, dass diese Religion an Plausibilität, an Überzeugungskraft verloren hat. Sie geriet in eine gewisse Krise. Es gab unter den Intellektuellen und unter den Philosophen eine gewisse Sympathie für den Monotheismus. Die Philosophie, Platon und auch der Neuplatonismus, die tendierten dazu, es gibt eigentlich nur eine göttliche Wirklichkeit, das Göttliche. Und damit können wir in Kontakt kommen. Sodass man für den jüdischen, und die Juden waren etwas Besonderes, sie tanzten aus der Reihe, sie haben immer nur einen Gott verehrt. Das war im Rahmen der gesamten antiken Religionsgeschichte etwas Außergewöhnliches und für viele war das komisch. Nur ein Gott ist ja komisch. Es gibt ja viele, es gibt die Sonne, den Sonnengott und die Göttin der Fruchtbarkeit, Demeter, ne, wenn sie einkaufen, Demeter. Oder Krieg, Mars, der Gott des Krieges, Venus, die Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit. Es gibt so viele wichtige Bereiche im menschlichen Leben, die beeindruckend sind, die uns beschäftigen, wo wir Hilfe brauchen. Also muss es doch viele Götter geben. Man kann das fast ein bisschen vergleichen mit den katholischen Heiligen. Ja? Wenn mein Vater das Portemonnaie verloren hatte, dann betete, glaube ich, meine Mutter zum heiligen Antonius. Das ist richtig. Wir Kinder haben uns das angeschaut und tatsächlich nach 2-3 Stunden hatte das Portemonnaie wieder. Das heißt also, für diese alltäglichen Dinge kann man jetzt weder Jesus noch Gott belästigen, da braucht man Zwischeninstanzen. Oder wenn Feuer ausbricht, Florian, das ist richtig. Beim Vieh und so weiter, ja. Also es sind Ressortgötter für bestimmte Bereiche zuständig. So. Deswegen, die Schwäche der bestehenden Religionen begünstigte die Verbreitung des Christentums. Bei Griechen und Römern, und das ist jetzt wichtig, gab es keine konzeptionelle Mission, sondern nur regionale bzw. lokale Kulte. Man kam in eine Stadt und schaute, was ist hier, so wie heute man schaut, was ist hier üblich, welche Sprache spricht man, was isst man hier, man geht ins Restaurant und welche Götter werden hier verehrt, ja, tretet ein, auch hier sind Götter. Das gehörte mit zur Kultur, ne? Kommt es auf einen Gott auch nicht mehr an. Da brauchte man auch nicht missionarisch tätig sein. Und ebenso wenig existierte eine überregional organisierte Priesterschaft. Der Niedergang der heidnischen Kulte beförderte den Erfolg des Christentums. So eine These. Und das ist ein Punkt, da möchte ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, zumindest ein paar Fragen stellen. Was sind eigentlich in unserer Kultur die bestehenden Religionen oder die bestehende Religion? Hier, nehmen wir mal Österreich, Deutschland, wird das Christentum, von welcher Weltanschauung gerät das Christentum in die Defensive? Ich würde sagen, vom Judentum auf keinen Fall, vom Islam auch nicht so sehr, es treten ja nicht viele zum Islam über, sondern wo gehen die Leute hin? In eine säkulare, agnostische, mehr oder weniger atheistische Lebensform, so eine Art Zivilreligion. Ja? Man feiert jetzt auch ein bisschen, wie sagt man, frohe Weihnachten sagt man nicht mehr, was versteht denn hier, frohes Fest oder so, frohe Festtage, ja, so ein Allround-Paket mit Neujahr, frohe Festtage, das ist noch politisch korrekt, frohe Feiertage, man macht da schon so ein bisschen mit, aber irgendwie, so, und da möchte ich fragen, ob es da eine Krise gibt, so eine offene Frage, manche sagen ja, die Moderne, das moderne Selbstverständnis ist in eine Krise geraten, sagen einige. In den 60er Jahren sah das noch anders aus. Da dachte man, Fortschritt, Naturwissenschaften, wirtschaftlicher Erfolg, die Aufbaujahre nach dem Krieg, da gab es ja die These, dass Religionen in einigen Jahrzehnten verschwinden werden. Ja, das ist ein unaufgeklärtes Bewusstsein. Manche gingen davon aus, durch die modernen Naturwissenschaften verschwindet das. Inzwischen ist man nicht mehr so sicher, auch Naturwissenschaften. Ich habe mal gehört, unter den Wissenschaftlern sind die Physiker relativ viel gläubig, gerade so Quantenphysik, da gibt es ja auch so ein paar Grenzfälle. Also die Physiker sind gar nicht mehr so sehr das Problem. Psychologen sind auch wieder etwas offener geworden, vielleicht am ehesten noch so die Philosophie. Ich sprach vor Tagen mit einer Kollegin, die sagt, die sind fast alles Agnostiker und Atheisten. Sie ist vor einigen Jahren zur katholischen Kirche übergetreten, hat einen schweren Stand, wenn Sie so die philosophischen Fakultäten anschauen, da ist nicht mehr viel mit katholischer Philosophie, ist da nicht mehr viel. Ne? Und da würde ich, das müssen wir mal im Auge behalten, die bestehende Religion, wir haben ja von der Geschichte eine etwas andere Ausgangslage, die in Anfangszeiten bestehende Religion ist das Christentum und sie ist in eine Phase der Schwäche geraten. Aber wo stehen wir da genau? Ist der Tiefpunkt schon erreicht? Gibt es schon Gegenbewegungen? Ja? Ich werde gleich den Punkt Konversionen ansprechen. Wir schauen vielleicht auch mal kurz auf die USA. Das sind interessante Phänomene, eigenartige Phänomene, irritierend für einige. Welche Religion tritt an die Stelle, wenn Leute die katholische oder evangelische Kirche verlassen? Wechseln Sie zu einer anderen Religion oder passen Sie sich mehr oder weniger so dem zivilreligiösen Mainstream an? Das kann man so ein bisschen mit empirischen Daten unterfüttern, aber ich glaube, so ein bisschen bekommt man das schon mit, man hat einen Eindruck. Die Anziehungskraft des Monotheismus wäre so der fünfte Punkt, der hängt mit der Schwäche dieser anderen Religionen zusammen. Eine große Anziehungskraft übte der Monotheismus aus, der bereits die Faszination des Judentums in der Antike begründete. Also die Einstellung zum Judentum in der heidnischen Welt war ambivalent. Einerseits hat man über die Juden den Kopf geschüttelt und sie verachtet, wegen der Beschneidung und der Speisevorschriften. Andererseits aber fand man die jüdische Religion faszinierend, wegen des hochstehenden Monotheismus. Das hat fasziniert, ja. Keine Götterbilder, das war für Philosophen durchaus faszinierend, also ambivalent. Kann man fast sagen, so wie heute ähnlich. Ja? Irgendwie faszinierend, Judentum, andererseits hat man sie verachtet. Die Vielzahl der Götter und Götterdarstellungen in der griechisch-römischen Welt führte offenbar zu einem Verlust an Plausibilität. Hinzu kommt die bleibende Faszination der Gestalt des Jesus von Nazareth, der ein neues Gottesbild verkündete und verkörperte. Die Erzählungen von und über Jesus in den Evangelien stellten eine bis dahin nicht gekannte bleibende Nähe zu einer Erlösergestalt her. Das war das eine. Aber man muss zugleich einen zweiten Punkt betonen. Der hässliche und schändliche Tod Jesu am Kreuz machte ihn in den Augen vieler Gebildeter als göttliches Wesen unglaubwürdig. Ein Stichwort noch zum Monotheismus. Sie kennen wahrscheinlich den Namen Jan Assmann, haben Sie vielleicht schon mal gehört, auch schon mal hier zur Sprache gekommen. Heute sagen wir eher, das seit einigen Jahren, dass der Monotheismus in einer Krise ist. Er ist nicht mehr so faszinierend, wie vielleicht noch vor 50, 60 Jahren. In der Schule haben wir noch gelernt, der Polytheismus ist primitiv. Das sind die Primitiven, haben wir so gedacht, die Afrikaner und so, die glauben an viele Götter, die Animismus und so. Wir sind aufgeklärt, Monotheismus, ja, so auch die Aufklärung Monotheismus. Inzwischen ist das wieder ein bisschen anders. Die Ökobewegung ist zum Teil kosmotheistisch, ja. Kosmotheistisch. Der Monotheismus gilt als aggressiv, weil er nur eine Wahrheit behauptet. Wenn es nur einen Gott gibt, dann gibt es nur eine Wahrheit, dann muss man die anderen unterdrücken. Der Polytheismus ist tolerant. Auf einen Gott kommt es da nicht an. Den kann man integrieren, er ist integrativ. Ja. Also das ist eine offene Frage. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den ich ein wenig vertiefen möchte. Mit dem frühen Christentum trat etwas Neues in die antike Religionsgeschichte ein. Frühchristliche Mission zielte nicht darauf, Menschen eine zusätzliche Religion anzubieten, sondern verband mit dem Exklusivitätsanspruch die Abkehr von allen bisherigen religiösen Bindungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht das Hinzutreten, Adhäsion zu einer weiteren Religion, sondern die Konversion zu dem einen wahren Gott war das Ziel bereits der frühesten Verkündigung. Das heißt, mit dem christlichen Glauben kommt ein Bruch, zum Teil bis in die Familien hinein. Sie kennen das aus dem Evangelium, ja? Bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, Kinder gegen Eltern, gegen Schwiegermutter und so weiter. Das ist ein Bruch. Es ging um eine bewusste Entscheidung mit einer hohen Verbindlichkeit und nicht geringen Folgen. Und sich mal eins Thessalonicher Brief, da sagt Paulus ganz klar, das war die erste Gemeinde, die er gegründet hat. Das waren sogenannte, wir nennen das Heidenchristen, ein bisschen komischer Begriff, oder heute sagt man häufiger gewöhnlich Völkerchristen, das heißt, es waren Christen, die waren vorher Polytheisten. Die haben mitgemacht, so in Straßenfesten mit den Göttern, so, das war alles normal. Und plötzlich werden die da rausgenommen. Die Ablehnung der antiken Götterwelt isolierte die Christen in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens. Das ist ein wichtiger Punkt, den möchte ich jetzt ein wenig vertiefen. Dieser Aspekt des christlichen Glaubens scheint in den Kirchen der Moderne weitgehend verloren gegangen zu sein. So mein Eindruck. Besonders deutlich kann man das, meine ich, bei der evangelischen Kirche beobachten. In Deutschland, die evangelische Landeskirche, vor einigen Wochen hatte sie eine Synode. Und dann werden die Papiere verabschiedet und so weiter. Und da schrieb ein Kommentator in der FAZ, der sagte, ja, alles, was die dort vertreten, das ist so der gesellschaftspolitische Mainstream. Das ist so in liberalen Kreisen selbstverständlich. Auch im Bereich der Sexualethik, auch beim Thema Abtreibung und so weiter, sind so liberal. Die evangelische Kirche ist fast identisch mit dem, was man so in der Gesellschaft für gut und toll findet. Da fragte der Kommentator ja, warum soll ich denn dann jetzt noch dieser Kirche beitreten? Ja, es ist ja eh schon eine Verdoppelung der modernen Lebenswelt. Das hat mit Konversion überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist so die Frage, die im Hintergrund steht. Also es wäre theoretisch möglich gewesen, dass der christliche Glaube gesagt hätte, okay, Polytheismus, wunderschön, wir ergänzen das noch ein bisschen und integrieren den Jesus noch in dieses System. Ja? Das wäre theoretisch möglich gewesen, eine Ergänzung, so ein bisschen ein schönes Sahnehäubchen noch. Das war in der römischen Kultur üblich, da kam mal eine Göttin aus, zum Beispiel der Gott Asklepios, die Mediziner kennen ihn, der gehörte nicht zu den ältesten griechischen Göttern, sondern der wurde so im 5. und 4. Jahrhundert eingeführt, beim Thema Heilung, Inkubation, Heilschlaf. Die kann man dann integrieren, die holt man mit rein. Und das haben die Christen nicht gemacht. Die waren, also man kann fast sagen, integrationsresistent, also Abkehr, Umkehr. Und das hatte gravierende Konsequenzen, weil man isoliert war. Und das wollte ich jetzt mal genauer anschauen, ob da nicht ein Problem liegt, mit dem wir heute zu tun haben. Und dann bringe ich ein ganz aktuelles Beispiel. Wenn Sie hier in Wien die Kirchenzeitung lesen, der Sonntag, ich glaube jetzt in der letzten Ausgabe, gab es ein Interview mit einem Konvertiten, mit dem norwegischen Literaturschriftsteller Jon Fosse, der vor, ich glaube im letzten Jahr, den Literaturnobelpreis bekommen hat. Da habe ich jetzt zufällig drauf gestoßen und denke, ach, das kannst du hier schön integrieren, weil dort auch das Stichwort Konversion eine wichtige Rolle spielt. Ja, ich nehme also jetzt diesen letzten Grund, ich glaube 15 Gründe schaffen wir gar nicht mehr, ich habe letztes Mal schon zu lang gesprochen. Ich greife so zwei, drei Punkte raus, die ich dann vertiefe und als Anregung mit auf den Weg geben möchte. Also das Stichwort lautet, mit dem christlichen Glauben kam ein Bruch in die antike Religionsgeschichte hinein. Das hat zu Irritationen geführt, aber auch zu Faszinationen. Und diesen Bruch müssen wir uns mal genauer anschauen. Der Jon Fosse, der hat einen zweiten Wohnsitz hier in Österreich, ne? Das wusste ich gar nicht. Also den müsste man hier mal einladen. Das wäre hier die Bude voll wahrscheinlich. Ja, noch voller. Der sagt jetzt Folgendes: Ich verließ die norwegische Kirche, also ist er so aufgewachsen und das Kind, glaube ich, auch getauft. Norwegische Kirche ist ja Protestantismus. Ich verließ die norwegische Kirche mit 16 Jahren, als ich alt genug war, sie zu verlassen. Und ich war einige Jahre lang Atheist. Würde man sagen, das ist so wahrscheinlich das Normale, ne? Ich glaube einmal, in Ostdeutschland ist er sehr säkularisiert, da gibt es diesen Witz, der aber auf einer Tatsache beruht, da mussten die Schüler, glaube ich, so Formulare ausfüllen, mussten sie ankreuzen, Religion, katholisch, evangelisch oder was, und der Junge wusste nicht, hat einfach geschrieben, normal. Er wusste nicht, was er ankreuzen sollte, er ist normal, so wie alle. Religion normal. Und wahrscheinlich so auch der Jon Fosse, ich war dann Atheist. Und dann fing er an zu schreiben, er war Schriftsteller. Da möchte ich jetzt auf einen Punkt aufmerksam machen. Das fand ich sehr interessant. Dann kam ich in diesen Prozess des Schreibens, also er hat relativ früh, von 20 angefangen, literarisch also zu schreiben, bei dem mir etwas einfiel und ich wusste nicht, woher es kam. Ich konnte es nicht verstehen. Ich konnte es nicht erklären. Zumindest nicht auf materialistische Weise. Das heißt also, er lebt jetzt in einer Lebenswelt als Atheist und da passiert etwas. Das ist eine Realität. Und die kann er nicht erklären. Da findet ein Bruch statt, da passt was nicht mehr. Jetzt, mein Geist öffnete sich irgendwie für das, was man im katholischen Kontext die unsichtbaren Dinge nennt oder die spirituelle Seite des Lebens. An einem bestimmten Punkt begann ich, eine Art Beziehung zu dem zu erleben, was ich Gott zu nennen wage. Ich begann, diese Präsenz und die Distanz von etwas zu spüren, das ich Gott nenne. Dieses Phänomen möchte ich aufmerksam machen und jetzt ein klein wenig vertiefen. Wir haben also jetzt das Phänomen, da ist ein Mensch, ein Zeitgenosse, der noch lebt, integriert, anerkannt, Literaturnobelpreis, der lebt also in einer Lebensform als Atheist und da passiert etwas und das kann er kognitiv nicht verarbeiten. Und jetzt fängt er an zu suchen. Ich hatte, das ist ein Zitat von Jon Fosse, ich hatte das Bedürfnis, Menschen zu treffen, denen es auch so erging. Ich wurde ein Suchender. Ich bin schon damals zur katholischen Kirche gegangen, aber am Ende landete ich bei den Quäkern. Er hat gesucht. Bei den Quäkern sitzt man einfach im Kreis, du schweigst, du versuchst, dich auf das innere Licht Gottes in dir zu konzentrieren, und dem so nah wie möglich zu kommen. Dann habe ich viel von Meister Eckhart gelesen. Meister Eckhart hat es im 13. Jahrhundert geschrieben und mich sehr angesprochen. Also er ist so typisch, er versucht, dass was passiert ist und ihn da berührt, irgendwie eine Öffnung zu verstehen. Bin ich alleine? Bin ich, so oft die Frage gekommen, bin ich verrückt? Ich habe jetzt heutzutage auch jemanden im Gespräch, eine hochgebildete Person an der Universität, die sagte, sie hätte so eigenartige Lichterfahrungen. Also nur zwei Personen gesagt, Lichterfahrungen. Was ist das? Und dann kann man, und dann bin ich immer aufmerksam, passiert was. Jetzt bleiben wir mal bei diesem Jan Fosse. Du könntest in der Kirchenzeitung noch nachlesen, man kann es auch per Internet aufrufen. Ich habe das im Internet zufällig gefunden. War ein gutes Interview, auch interessant. Schon seit meinem ersten Stück, also wo er geschrieben hat, Literatur, gab es eine religiöse Dimension in meinem Schreiben. In diesem Sinne war es eigentlich nichts Neues. Ein schwedischer Kritiker hat geschrieben, als er die erste Produktion von einem Stück sah, dass der Schriftsteller ein Katholik sein muss, also ein Kryptokatholik. Und ich war es aber nicht. Das ist 20 oder 30 Jahre her. Ich bin kein Dogmatiker. Man kann es so sagen. Ich bin Mystiker, ganz einfach. Und er ist dann konvertiert, also zur katholischen Kirche übergetreten. Das heißt, es ist ein Phänomen, ich kenne inzwischen einige so Typen. Was uns ja ein bisschen irritiert hat, ist vielleicht im US-Wahlkampf, haben Sie beobachten, dieser Vizepräsident, ja noch nicht, dieser Vance, ist ja auch ein Konvertit. Der war auch agnostisch, atheistisch, ja. Ist zur katholischen Kirche übergetreten. Will ich jetzt nicht darüber diskutieren, weil da viele ganz nervös werden. Bei dieser Richtung. Ich will Sie einfach sensibilisieren für ein Phänomen, das wir jetzt etwas häufiger beobachten. Und das spielte im frühen Christentum eine ganz große Rolle. Praktisch, vor allem das gesamte sogenannte Heidenchristentum waren Konvertiten. Das heißt, sie lebten in einer Lebenswelt, die hochplausibel war, war völlig selbstverständlich, alle lebten so. Und dann hörten die diese Botschaft und haben einen Bruch, eine Conversio, also Umkehr, Metanoete, eine komplette Umkehr vollzogen. Und so ist das Christentum relativ stark gewachsen, durch Konvertiten. Charles Taylor, schon genannt, der kanadische Philosoph, ein säkulares Zeitalter, hat das Buch geschrieben, der hat die Frage gestellt, werden Religionen im säkularen Zeitalter aussterben? Das ist auch, glaube ich, das Unterthema dieser ganzen Serie, der Glaube in einem säkularen Jahrhundert. Das stellt die Frage, werden Religionen im säkularen Zeitalter aussterben? In den 1960er Jahren sagten einige, ja, mehr oder weniger werden Religionen aussterben. Das ist nur noch was von alten Omas, die Rosenkranz beten, das ist vorbei. Und jetzt erleben wir, ja, es gibt immer noch alte Omas, die Rosenkranz, das war eine, keine Namen nicht nennen, eine relativ junge Kollegin, die betet jeden Tag den Rosenkranz. Das machen einige heimlich auch. Jetzt sagt der Charles Taylor, werden die aussterben? Antwort nein. Warum? Warum nicht? Es gibt außergewöhnliche Erfahrungen. Passiert was. Jan Fosse wäre so ein Beispiel. Passiert was. Dabei handelt es sich um Augenblicke, ich zitiere Charles Taylor, in denen die gewöhnliche Realität ausgeschaltet wird und etwas erschreckend anderes durchscheint. Ein Bewusstseinszustand, den Musil als den anderen Zustand kennzeichnet. Für dieses Phänomen möchte ich Sie einfach sensibilisieren. Das könnte man noch weiter vertiefen, ich spreche das jetzt nur kurz an. Ich bringe dieses berühmte Zitat von Karl Rahner, das Sie sicher schon häufig gehört haben. Ich glaube, es stammt sogar aus den 1960er Jahren. Ich habe es hier mal, existiert in zwei verschiedenen Varianten. Ich habe eine Variante aufgeschrieben. Man hat schon gesagt, dass der Christ der Zukunft ein Mystiker sei oder nicht mehr sei. Wenn man unter Mystik nicht seltsame parapsychologische Phänomene versteht, sondern eine echte, aus der Mitte der Existenz kommende Erfahrung Gottes. Das ist der Schlüsselbegriff Erfahrung. Also es passiert etwas, ein wirkliches Faktum. Und dieses Faktum kann ich im Rahmen der mir vertrauten Physik und Psychologie nicht erklären. Dann fange ich an zu suchen. Und jetzt ist die Frage, sind wir als Christen, als Katholiken, als Theologen, als engagierte Gemeindemitglieder in der Lage, erstens sowas wahrzunehmen und zweitens darauf adäquat zu reagieren. Das wäre so meine Anregung. Wenn das richtig ist, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das Leben der Christen, für die Kirche, für die Theologie, für die Verkündigung, für die Liturgie, für das Gebetsleben, für die spirituelle Praxis? Das ist so meine Frage, die ich in den Raum stellen möchte. Ich gehe jetzt nochmal ein paar Aspekte, ein bisschen die Phasen durch, weil es jetzt ein ganz aktuelles Beispiel ist nach Jörn Fosse. Wie läuft das so ab? Zunächst einmal Ausgangspunkt, Stichwort, ich bin normal. Ich bin Atheist, ich bin Agnostiker. Und in der Regel fangen wir dann an zu erzählen, was das für eine tolle Botschaft ist mit Jesus und was der alles gemacht hat und so. Und wir merken, es kommt nicht richtig an. Wir strampeln uns ab. Und machen alles Mögliche. Und da bin ich etwas gelassener, sondern ich würde sagen, warte noch mal ab, passiert was. Jetzt bin ich so ein bisschen optimistisch, aber da müssen wir sensibler werden für das, was passiert. Es passiert was. Mein Sohn sagte nach dem Abitur, jetzt hätte das Schlimmste hinter sich. Ich habe ihm erstmal nicht widersprochen, sondern gesagt, warten wir mal ab. Inzwischen ist er verheiratet, hat drei Kinder und ist richtig, selbst ein bisschen überrascht, richtig katholisch, ja, geworden, fast noch mehr als ich. Also richtig, er merkt das, ja, so, wenn man drei Kinder hat, relativ jung noch. Und deswegen, es passiert etwas. Und ich kann es mit dem bisher vertrauten Rahmen meiner Weltdeutung, Stichwort säkulares Zeitalter, nicht erklären. Mein Geist öffnet sich, wie Jörn Fosse sagt, für die unsichtbaren Dinge. Was ist das? Ich werde ein Suchender. Deswegen das Thema Esoterik ist ja inzwischen so präsent. Ja, also es gibt sehr viele fließende Übergänge. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen offen hier. Und jetzt kommt ein ganz heikler Punkt oder ein wichtiger Punkt. Ich finde im christlichen Glauben, in der Kirche, in der Gemeinde, in der katholischen Kirche, in der Theologie, ich habe meinen Meister Eckhart genannt, eine plausible Deutung. Ich glaube, an der Stelle schwächeln wir. Ich glaube, dass uns die Kompetenz fehlt, vor allem auch in der Theologie, aber auch so im normalen Gemeindeleben, durchschnittlicher Pfarrer, wenn er gut ist, hält er sozusagen den Bestand einigermaßen am Laufen, ja, wenn er gut ist, dass nur relativ wenige abbröckeln, abfallen. Aber dieses Phänomen, dass Leute von außen aufgrund solcher Erfahrungen kommen, vereinzelt kommt es vor, da meine ich, müssten wir ein bisschen sensibler werden. Ich baue eine Beziehung auf zu dieser religiösen Dimension der Wirklichkeit und dann bin ich eigentlich schon im Bereich des Glaubens. Also wenn ich diese Wirklichkeit anspreche, ja, dann bin ich schon im personalen Gottesbild. Zunächst mal ist das so diffus, er sagt, ich hatte einen Einfall und wusste nicht, wo der herkam. Das ist eine klassische Form von Inspiration. Ja? Und dann finde ich eine Gemeinschaft, in der diese Beziehung gelebt wird. Dann bin ich eigentlich, wenn das läuft, wenn ich diese eigenartigen Phänomene, diese eigenartigen Erfahrungen erstmal wahrnehme, erstmal wichtig, dass man einem sagt, das stimmt, das ist so. Wenn jemand kommt, der so komische Lichterfahrungen haben, können Sie ja sagen, der spinnt und dann überweisen ihn zum Psychologen oder so. Muss man natürlich schauen, kann sein, dass jemand Borderline ist und so, das gibt schon, muss man aufpassen. Da gehört eine Kompetenz zu, das zu erkennen. Aber wenn wir jetzt einfach vom katholischen Glauben ausgehen, sagen wir, der bricht sozusagen die göttliche Dimension in das Bewusstsein dieses Menschen ein. Das kann auch durch dramatische Erfahrungen sein. Ich glaube, habe ich beim letzten Mal über Nahtod gesprochen. Habe ich ein paar Kandidaten auch, die plötzlich sind die wieder katholisch. Ja. Aber es war Hallo. Ja. Die lagen auf der Intensivstation in München in der Klinik. Und dann haben die das gesehen. Und dann suchen die jemanden und wenn dann niemand da ist, der das versteht oder darüber sprechen kann, ist es schwierig. Da müssen wir, sag ich mal, ein bisschen auf Zack sein, ja, spüren, was da los ist. Und dann, da ist jetzt meine Frage, an welchen Stellen schwächeln Christen, Katholiken, Theologie, Kirche, Liturgie? Ich glaube, da haben wir einen enormen Schwachpunkt. Ein evangelischer Pfarrer sagte mal, wir haben die Kompetenz für das Religiöse verloren. Das Religiöse erstmal ganz offen formuliert. So, jetzt meine Frage. Im Grunde bleibe ich schon bei... reicht es schon, wenn wir diesen einen Punkt herausarbeiten. Ist das Christentum seinem Wesen nach eine Religion der Konversion? Tatsächlich, ich bringe jetzt mal ein Zitat aus dem Buch von dem Andreas Merkt. Tatsächlich verehrten die Christen keine der Gottheiten, die dem durchschnittlichen Griechen oder Römer vertraut waren. Ihre Religion erschien völlig anders als die übrigen Kulte. Und da würde ich, ich glaube, dass man das ein bisschen übertragen kann auf unsere moderne Lebenswelt. Die moderne Lebenswelt verehrt ja auch ihre Götter und Göttinnen. Wir haben ja alle so unsere Götter und Göttinnen. Also für das, was ganz wichtig ist, wonach ich mich orientiere. Und da haben die Christen nämlich mitgemacht. Es hat sich eine andere Ebene geöffnet. Da ging eine Klappe auf für eine andere Wirklichkeit, ja, die in dem bisher vertrauten Weltbild nicht zu integrieren war. Ich habe einen Bruch. Aber so ein Bruch allein reicht nicht. Ich muss das verstehen, ich brauche Anknüpfungspunkte und dann kamen die Leute zum Glauben. Ich will das nochmal beschreiben, die Ablehnung der antiken Götterwelt. Also zum Beispiel, ihre Religion erschien völlig anders als die übrigen Kulte. Keine Altäre, keine Tempel, keine bekannten Götterbilder haben die Christen, wundert sich der Heide Octavius in einem frühchristlichen Dialog. Die Ablehnung der antiken Götterwelt isolierte die Christen in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens. An Gottesdiensten nahmen sie nur teil, ohne dabei selbst ein Opfer zu vollziehen. Andere Christen aber weigerten sich, die Veranstaltung zu besuchen. Als sicheres Indiz für eine Konversion zum Christentum galt, dass ein Mitbürger nicht zum Sühnegottesdienst kam oder auch einfach nicht mehr ins Theater oder die Arena ging, wo Göttermythen und Szenen voll Sex und Gewalt aufgeführt wurden. Also Christen waren Aussteiger. Es gab einen Bruch. Jetzt der siebte Punkt, ich glaube, da können wir fast schon Schluss machen. Jetzt brauchen wir eine gewisse Balance, müssen wir aufpassen. Die Erfolge der frühchristlichen Mission lassen sich nur unter der Voraussetzung erklären, dass eine hohe Anschlussfähigkeit in Bezug auf die jüdischen und griechisch-römischen Traditionsströme bestand. Also, nehmen wir mal Paulus, radikaler Bruch, sagt er auch ganz klar, im Rückblick muss alles, was ich vorher für richtig gehalten habe, sagt er im Philipperbrief, war auf Deutsch gesagt Mist. Und gleichzeitig greift er zur Interpretation seiner Damaskus-Erfahrung auf alle Bestandteile der Heiligen Schriften Israels zurück. Also beides. Ja? Bruch und jetzt muss ich es verstehen und in mein neues Weltbild integrieren. Also im Klartext, diese Erfahrung bei dem Jan Osse, die bricht zunächst mit einem physikalistischen Weltbild, das kann er nicht erklären. Und gleichzeitig kann er es dann doch wieder in ein erweitertes wissenschaftliches Weltbild integrieren. Das ist diese Balance, Abgrenzung, Bruch und Kompatibilität, Anschlussfähigkeit. Also, diese zweifache Anschlussfähigkeit sowohl an die jüdische Tradition als auch wiederum an die griechisch-römischen Traditionsströme, da hat der Hugo Rana ein bedeutendes Buch geschrieben, die Christen haben auf die Mythen zurückgegriffen der Antike, sie aber ganz neu gedeutet. Ganz neu gedeutet. Diese zweifache Anschlussfähigkeit ließ sich nicht durch Verweigerung, sondern nur durch eine bewusste Teilnahme an den Debatten erreichen, die im Umfeld der Gemeinden geführt wurden. Die frühchristlichen Missionare nahmen offensiv an den religiösen, ethischen und philosophischen Diskursen ihrer Zeit teil. Ein neues kulturelles System wie das frühe Christentum konnte nur entstehen, weil es in der Lage war, sich mit bestehenden kulturellen Strömungen zu vernetzen und Neuorganisationen von Vorstellungen und Überlieferungen vorzunehmen. Bewusste Kommunikation und gewollte Überzeugung stehen hier am Anfang. Das wäre vor allem Aufgabe auch der Theologie. Ich glaube, da schwächelt sie meines Erachtens, so wie ich das überblicke, viele Theologen vertreten so das Programm, anschlussfähig werden an die Moderne, das ist so das Stichwort. Und dann bleibt aber vom christlichen Glauben nicht mehr viel übrig. Und die anderen besteht eher die Gefahr, dass es so in eine Sekte geht. Ja, wir machen einen Bruch, richtig. Man muss unterbrechen. Aber dann fehlt oft, die sind dann relativ stabil, es bleibt aber bei kleinen Gruppen. Es bleibt eher bei kleinen Gruppen. Diese Balance scheint mir wichtig zu sein. Ich habe dann noch eine ganze Reihe von weiteren Punkten, die möchte ich jetzt, glaube ich, nur noch am Schluss so aufzählen. Wie war das bei den frühen Christen? Es gab eine hohe soziale, kommunikative und informelle Vernetzung unter den Hausgemeinden. Die fünf Säulen des Netzwerkes waren Briefe. Also man hat Briefe ausgetauscht von Paulus, die waren ganz wichtig. Reisen, Mitarbeiter, gegenseitige materielle Unterstützung, eine ausgeprägte Kultur der Gastfreundschaft. Insgesamt war die Infrastruktur der Christen neu und sehr selektiv. Also sie haben sich nicht regional eingekapselt, sondern sofort Kontakte aufgenommen. Allein schon, dass es schon in den 40er Jahren gab es schon eine christliche Gemeinde in Rom. Das muss ich mir vorstellen. 30 haben wir in Palästina völlig am Rande der Welt diese Jesusgeschichte, ein, vielleicht maximal 3 Jahre in der Öffentlichkeit, dann dieser Tod, völlige Verwirrung und so weiter und so weiter. In 40er Jahren schon Gemeinde in Antiochie in Syrien, dann lief es relativ schnell über Kaufleute in Rom und 50 gründet Paulus dann die ersten Gemeinden Antiochie in Philippi und so weiter. Ja. Kleine Gemeinden und die waren alle miteinander verbunden. Ja. Durch Reisen, durch Kontakte, durch Briefaustausch. Das heißt, es war ein wichtiger Punkt, lokal und global. Christen waren Bürger einer Ortsgemeinde und zugleich Mitglieder der weltweiten Kirche, sodass sich Individualität und kosmopolitische Weite ergänzten. Im ganzen Römischen Reich konnte man als Kaufmann, Soldat oder Sklave sehr schnell in den Zentren Gemeinden finden und heimisch werden. Ich glaube, das ist eine Stärke der katholischen Kirche, das haben wir. Mir sagte mein evangelischer Kollege, es gibt 2 Gründe, weshalb ich die katholische Kirche bewundere. Das ist einmal die globale Vernetzung. Sie können nach Tokio fahren, finden eine katholische Gemeinde. Das ist ein bisschen die Gefahr beim synodalen Weg, wenn man die Landeskirchen so stark betont, dass es nicht mehr kompatibel ist. Ja. Und der zweite Punkt, sagte der evangelische Kollege, sagte die Liturgie. Ja. Das ist relativ einheitlich. Ja. Auch wenn Sie in Japan, auch wenn Sie Sprache nicht verstehen, Sie wissen ungefähr, wann das Sanctus kommt. Ja. Das weiß man, wann man sich hinkniet und wann die Wandlung und so. Und das war eine Stärke auch, dass die hatten. Ein Punkt, den wollen wir nicht außer Acht lassen, Liebesethik, Offenheit für Menschen aller Stände. Das war irritierend auch für die heidnischen Philosophen, die waren, besonders so die Akademiker, also die Akademie Platons, die waren elitär. Das war auch der Vorwurf von Celsus, das war ein Philosoph Ende des 2. Jahrhunderts, der hat gesagt, das Christentum ist eine völlig absurde Religion. Erstens verehren die diesen Gekreuzigten, ja, das ist völlig absurd. Und zweitens, die Gründer des Christentums, sie waren völlig ungebildet, das waren ja Fischer. Die haben keine Schule, besitzen keine ordentliche Ausbildung, keine akademische, philosophische Schulung. Das war ein Manko im Christentum. Deswegen war es wichtig, dass sich relativ früh die Christen für die Philosophie geöffnet haben. Also Justin der Märtyrer war im Grunde ein philosophisch gebildeter Mann. Im 2. Jahrhundert haben wir auch Origenes. Also sehr relativ schnell sind sie in die Philosophie eingestiegen. Die Gesprächspartner in den antiken Kulturen waren nicht die Opferpriester, die haben nur geschlachtet und geopfert, sondern waren die Philosophen. Warum? Weil es in der Philosophie um die Wahrheit ging. Also sie haben diskutiert. Ja. Und die Liebesethik, Offenheit für Menschen aller Stände, für Frauen, für Sklaven, für Reiche und Arme, das war auch revolutionär. Das antike Standesdenken wurde von den Christen überwunden. Es gab keine Schranken des Ranges, Standes, der Abstammung oder des Geschlechtes. Auch das, meine ich, haben wir heute kaum noch. Das war eine große Herausforderung der mittelalterlichen Gesellschaft, dass die Kirche da überlebt hat. Das Standesdenken war ja massiv, auch in den Klöstern. Ne? Die Bischöfe kamen durchgehend aus dem Adel. Das hat sich erst im 19. Jahrhundert geändert. Der 11. Punkt, ich mache ein bisschen einen Sprung, auch ein wichtiger Punkt, regelmäßige spirituelle Praxis zur Stärkung der Identität. Die Taufe, die wöchentlichen Eucharistiefeiern und die kleinen Hausgemeinden schufen eine hohe Verbindlichkeit und förderten die Identitätsbildung. charismatische Gottesdienste, neuartige intensive Geisterfahrungen, Wunder und Heilungen sowie charismatische Persönlichkeiten bestimmten das Gemeindeleben. In den Gemeinden war es möglich, die neue Identität zu leben und zu erweitern. Sie haben das gesehen bei dem John Fosse. Man sucht, wenn man diese eigenartigen Erfahrungen macht, Kontakt. Man liest ein bisschen, sucht Kontakt und letztlich sucht man auch Kontakt nach einer Gemeinschaft. Und der Clou beim Christentum war, das kennen Sie bereits im Evangelium, es entsteht, eine alte Familie wird verlassen. Wer sind meine Mutter und meine Geschwister? Die, die den Willen Gottes tun. Ich komme auf eine Familia Dei, auf eine neue Familie. Das ist genau dieser Bruch, ja, etwas Altes wird verlassen, aber nicht komplett verworfen. Ich brauche eine neue Gemeinschaft. Ich glaube, dass wir da auch ein bisschen schwächeln. Wir haben zwar Gemeinden, ich glaube auch, dass die im Prinzip offen sind, zumindest erlebe ich das so, wenn ich an verschiedenen Orten bin. Ich bin vor ein paar Jahren noch umgezogen und so, eine ganz einfache Gemeinde. Das Problem ist eher, dass diese Gemeinden das Phänomen dieser außergewöhnlichen Bewusstseinszustände in der Regel nicht kennen. Ich glaube, da ist der Schwachpunkt, dass ich mit dem Jörn Fosse angesprochen habe, das kennen die nicht. Da fehlt der Sensus, diese transpersonale spirituelle Praxis. Und da waren die frühen christlichen Gemeinden offensichtlich offener. Die Schlüsselfigur ist Paulus. Paulus selbst hat ja eine solche Erfahrung gemacht vor Damaskus, weiß nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen, wo er diese eigenartige, die Apostelgeschichte spricht von einer Lichterfahrung. Ja. Er selber sagt, mir wurde eine Offenbarung zuteil, eine Enthüllung. Nicht Jesus Christus wurde ihm geoffenbart und das war der Bruch in seinem Leben. Ja. Und da brauchte er Jahre, um sich zu orientieren. Das war so etwa 33 nach Christus. Dann ging er erstmal in die Arabia, in die Wüste. Hat er wahrscheinlich meditiert, dann hat er sich taufen lassen in der Gemeinde in Damaskus. Dann nach 3 Jahren ist er erstmal nach Jerusalem hochgefahren, hat 15 Tage mit Petrus gesprochen, um das ein bisschen abzuklären wahrscheinlich. Dann fing er an zu missionieren, hat überhaupt nicht funktioniert, haben sie nach Hause geschickt, nach Zilizien. Und erst in den 40er Jahren kam er dann in Antiochien, hat Barnabas ihn in die Gemeinde eingeführt. Und der erste Brief ist 50 nach, also der hat faktisch 17 Jahre gebraucht, um diese Erfahrung zu verarbeiten. Und dafür möchte ich eigentlich sensibilisieren, im Anschluss an Charles Taylor, was passiert. Es passieren eigenartige Phänomene. Ich glaube, da sind wir nicht sensibel genug. Da müssen wir genauer hinschauen. Oft sind es Brüche, Katastrophen, schwere Krankheiten, der Tod steht bevor, ich weiß nicht mehr weiter. Oder aber auch positive Erfahrung, tiefe Glückserfahrung, geht wieder weg. Was soll ich machen? Wie ist es zu verstehen? Und dann sagen wir, kommt und seht. Das versuchen wir mal zu verstehen. So mein Plädoyer. Und da war eben die Deutung, das hatten im Prinzip, kannten das natürlich auch die polytheistischen Religionen, aber die Deutung ist nicht so plausibel, weil sie in den vielen Göttern kommt man irgendwann nicht weiter. Da fehlt die Kohärenz. Sie brauchen schon auch eine Kohärenz, ja? Gerade wenn sie so in diesem Bereich unterwegs sind. Da ist das Christentum relativ kohärent. Das sind noch ein paar Punkte. Vielleicht ein Punkt noch, ist auch ganz interessant, ist ein bisschen heikler Punkt. Wir haben in den ersten Jahrhunderten auch schon eine Reihe von Spaltungen im Christentum. Ja? Weil es eben um die Wahrheit geht, geht es immer auch um Auseinandersetzungen und um Diskussionen. Ein gewisses Maß an Pluralität oder wie man sagt Diversifikation ermöglicht das Überleben. Das kennen Sie, wenn Sie Aktien haben. Sie müssen immer ein bisschen streuen, ja? Lassen sich beraten von Ihrem Banker. Ein bisschen macht man da was, da was, da was, da was. Wenn das eine mal den Bach runtergeht, sind Sie noch nicht, kollabiert das System noch nicht. Dann haben Sie bei den Pfandbriefen oder dann ist das andere einigermaßen stabil. So war das auch bei den frühen Christen. Es gab verschiedene Richtungen. Es gab die Jerusalemer Gemeinde. Es gab die Jesusbewegung in Galiläa, Antiochien und Paulus, die johannäische Schule. Das war eine entscheidende Voraussetzung für das Überleben des neuen Glaubens. Diese Pluralität, die teilweise auch auf Messerschneide stand, Sie kennen die Auseinandersetzung zwischen Petrus und Paulus. Welche Richtung setzt sich durch? Paulus hat sich faktisch durchgesetzt und das war wichtig. Warum? weil die strenge Jerusalemer Gemeinde unter Jakobus, die also noch streng am jüdischen Gesetz festgehalten haben, die sind faktisch im Rahmen des jüdischen Krieges untergegangen. Die sind verschwunden. Das war für das Christentum kein Problem, weil die schon längst im Bereich der heidnischen, der hellenistischen Kultur Fuß gefasst hatte. Also diese Pluralität ermöglichte es, auf Herausforderungen unterschiedlich zu reagieren, sodass das Verschwinden einer Richtung, zum Beispiel der Gemeinde, die hinter der sogenannten Logienquelle steht, da ist Kollege Thiewald Experte, dann die Grippe mit den Judenchristen um den Herrn Bruder Jakobus, nicht den Untergang der gesamten Bewegung zur Folge hatte. Und da ist auch eine Stärke der katholischen Kirche. In einigen Kulturen schrumpft die katholische Kirche, zum Teil dramatisch, in anderen wächst sie aber. In einigen Kulturen gilt sie als eine moderne Religion der Zukunft, in anderen als eine alte Religion der Vergangenheit. Mit afrikanischen Doktoranden in Afrika teilweise wächst sie. Ja? Wenn man die dann fragt, sie sagen, ja, katholische Kirche ist modern. Das ist der Trend, ja. Denn bei uns ist genau das Gegenteil. Da kann man voneinander auch einiges lernen. Wie sagte mein Kollege, in Vietnam sei die Kirche relativ stark, hat viel Nachwuchs in Vietnam. Teilweise glaube ich auch China, bin ich jetzt nicht so sicher, aber das ist interessant, das ist die Stärke auch der katholischen Kirche. Sie hat verschiedene Mentalitäten, verschiedene Kulturen, einige Schwächen dramatisch. Hier haben wir zu tun, zu kämpfen und deswegen die Anregung, die ich hier gebe. Ich habe das dann hier nochmal zusammengefasst in 15 Punkte. Können wir vielleicht nochmal ins Gespräch kommen. Ich habe ein paar rot, ein bisschen größer geschrieben. Ich glaube, das sind Punkte, die für unsere Kultur von Bedeutung sind. Und da schwächeln wir ein bisschen und da können wir von der Geschichte des frühen Christentums, meine ich, lernen. Das ist einmal der Punkt Sensibilität für authentische religiöse Erfahrungen und die Fähigkeit, diese religiöse Erfahrungen adäquat zu interpretieren und in eine regelmäßige spirituelle Praxis zu integrieren. Und daraus entsteht dann eine Gemeinschaft. Ich glaube, dass wir da wieder ansetzen müssen und dürfen nicht zu defensiv werden, auch nicht zu depressiv im Hinblick auf die scheinbar moderne, plausible Kultur. Wenn wir hinschauen, glaube ich, ist sie schon arg in der Krise. Also diese Anschlussfähigkeit an die Moderne, da bin ich eher ein bisschen zurückhaltend. Wir können viele Dinge der modernen Kultur übernehmen, kein Problem, aber als eine universale Deutekategorie, gerade im Hinblick auf Leid, auf Tod, auf außergewöhnliche Erfahrungen, kommt die sogenannte moderne Mentalität an ihre Grenzen. Von daher plädiere ich für eine gewisse Souveränität im Umgang, im Gespräch mit der modernen Lebensform nach dem Motto kommt und sieht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie haben das dann so gut wirklich erklärt mit der Sensibilität, weil das ist auch so ein Schlagwort, irgendwie sensibel sein für, und man weiß oft nicht wofür, man ist es aber. Und deshalb danke auch, dass Sie das so schön zusammengefasst haben.
Ach so, ja. Oder wollen Sie hier sitzen?
Ja, warten Sie.
Ich schicke Ihnen das zu.
Wirklich, danke. Sie haben das so klar ausgedrückt und auch den Verlauf der Geschichte und ich gehe eigentlich sehr positiv und mutmachend heute aus dem Vortrag raus. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so. Ja, haben Sie Fragen? Klar.
Zum Iran, zu danken für den Vortrag, zum Iran, zu diesem bekannten Hadamort, das könnte ein Christ, ein Mystiker sein oder nicht, wie hat man das zu verstehen? Das hat man niemandem erklären können.
Ja, Das Wort wird so oft zitiert, dass man es fast schon nicht mehr hören kann. Ne? deswegen greife ich immer gerne auf ganz konkrete Beispiele zurück, auf Personen, die sich öffentlich äußern und wo man den Eindruck hat, das klingt sehr plausibel. Deswegen habe ich den Jon Fosse zitiert. Ja? Das ist ja ein ganz normaler Zeitgenosse, ja? Der erzählt sowas. Ich könnte Ihnen viele andere Beispiele bringen. Zum Beispiel habe ich, glaube ich, früher schon mal den Thomas Merton zitiert. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, naja, jetzt wollen wir mal auf dem Teppich bleiben, das sind halt außergewöhnliche Gestalten, ja, und wir sind halt katholisch und normal. Da würde ich auch Druck rausnehmen und sagen, okay, wenn es normal und so weiter läuft, würde ich sagen, okay, lassen wir es erstmal laufen. Aber, das Leben ist halt so, dass immer, ich sage ganz einfach, was passiert. Entweder, selbst wenn es Leuten, schauen Sie einfach in Ihrer Bekanntschaft, in Ihrer Nachbarschaft, in die eigene Seele, ja. Selbst wenn alles erstmal stabil ist und gut läuft, es gibt so eine Sehnsucht, ja. Die Leute sind unruhig, ja. Gerade jetzt Weihnachten, was passiert alles, es ist unruhig, ja. Die suchen und schöne Geschenke und frohes Fest und tralala und tralala. So, und jetzt lautet die These im Grunde, dass es sozusagen in der Seele des Menschen so eine Sehnsucht gibt, ja? Eine Dynamik, die in Kontakt kommen möchte. Nicht mit schönen, tollen, tralala-Dingern, sondern mit der Wirklichkeit Gottes selbst. Davon gehe ich aus. Es gibt dieses Desiderium Naturale, diese natürliche Sehnsucht. Die wird aber in unserer Gesellschaft immer runtergebrochen auf innerweltliche Bedürfnisse. Ich brauche das noch, ich brauche das noch. Natürlich brauchen wir immer einiges. Aber irgendwann merken wir, kommen wir auf der Ebene nicht weiter. Und dann entsteht eine Krise. Und wenn ich da weiter durchgehe und dranbleibe, dann passiert so etwas in der Regel wie eine Durchbruchserfahrung oder eine Idee, eine Ahnung. Ja, dann entsteht eine Sehnsucht. Zum Beispiel, deswegen fand ich diesen Wenz auch völlig egal, wie man jetzt zu der politischen Richtung steht. Ich finde diese Phänomene interessant. Ja. Der war ja auch richtig ganz in schwierigsten familiären Verhältnissen aufgewachsen, dieser amerikanische Wenz da, ja. Katholischer Konvertit, ja. Schwierigste Verhältnisse aufgewachsen, Krise, Mutter war Rauschgift anfällig und ganz schwierig, hat sich hochgewurschtelt da und so weiter und so weiter. Kommt dann in den Einflussbereich von Dominikanern, Dominikaner ist ja ein anerkannter katholischer Orden, und konvertiert. Ne? Zum Beispiel Aporien des Lebens, dramatische Situation, asoziale Rauschgiftmilieu aufgewachsen, an der Kippe, ja. Und ich kenne ihn nicht näher, was passiert ist, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. So was. Und da habe ich auch hier in der, das fand ich immer die interessantesten Fälle, Leute, die aus Ostdeutschland kamen, eine Reihe von Konvertiten. Und da finde ich den Taylor. Taylor ist ein hoch anerkannter Philosoph, ja, in den USA, Kanada im hohen Alter jetzt. War auch einige Male in Wien, hatten wir auch an der Uni, Charles Taylor, der sagt, und weil sowas passiert, ja, solche Phänomene passieren, so entsteht der Glaube. Und da meine ich, sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Da sind wir nicht, ich sage mal ein bisschen salopp, nicht wirklich auf Zack. Da fehlt uns ein bisschen in der Breite die Kompetenz. Da müssen wir besser werden. Ne? Unsere Gemeinden sind in der Regel noch so strukturiert, dass sie auf Stabilität setzen, auf eine gewisse eingefahrene religiöse Praxis. Die hat ihren Wert. Wenn das stabil ist und gut läuft, habe ich überhaupt nichts dagegen. Also ich bin nicht der Meinung, dass man die Volkskirche mutwillig zerstören oder leichtsinnig aufs Spiel setzen soll. Aber wir brauchen eine neue Sensibilität für diese Phänomene. Und dann sind wir im Grunde schon im Bereich einer mystischen Erfahrung. Wir dürfen Mystik nicht so sehr verstehen, als wir denken dann immer an irgendwelche Nonnen, die Wundmale Jesu haben und so weiter. Das ist ganz was Verrücktes. Und dann sagen wir lieber, dann verzichte ich drauf. Davon müssen wir uns frei machen. Sondern das sagt Rainer ganz nüchtern, im Grunde ist eine mystische Erfahrung die Erfahrung einer Dimension der Wirklichkeit, die wir normalerweise täglich überspringen, die aber immer in verborgener Weise da ist. Das ist verbreiteter, als wir meinen. Und eine gute Seelsorge müsste eigentlich Menschen darauf ansprechen und unser normaler sonntäglicher Gottesdienst der müsste eigentlich so laufen, dass diese Dimension auch da ist und anspricht. Das heißt konkret, also unsere Ich-Aktivitäten, also wenn der Pfarrer nur sagt, ja schön, dass ihr da seid und ich begrüße Sie und wie geht's Ihnen und was machen wir und so weiter, das ist ja so die Alltagskommunikation, die ist ja auch nicht schlecht, aber das reicht nicht. Sondern wir müssen unser Bewusstsein in der Liturgie ausrichten auf die verborgene Gegenwart Gottes. Und dadurch schaffen wir eine Atmosphäre und dann kommen vielleicht auch Leute von außen. Deswegen diese ganze Diskussion um die Liturgie, die wird, da steckt auch dahinter. Ja. Also dass Leute suchen wieder authentische religiöse Substanz. Ja, Leben. So, ne, verstehen Sie? Und dann sind wir eigentlich schon im Bereich im Bereich der Mystik. Und wenn jemand eine solche Erfahrung gemacht hat, dann ist er auch in der Regel stabil, weil er die nicht mehr vergessen kann. Verstehen Sie? Aber dann geht es ja erst weiter, dann brauche ich eine regelmäßige spirituelle Übung, Meditation, Gebet, Gottesdienst und so, dann kann ich das bearbeiten. Okay? Das ist das, was Rana gemeint hat.
Also da kann ich Ihnen 100% zustimmen. Wundert mich, dass ich den 15. Punkt da auch angesprochen habe. Dieser Zugang zu Gott. Ich habe alle Leute, die mich im Glauben fasziniert haben, da hat man den Eindruck, aus ihnen brennt Gott, die haben etwas in sich, das müssen sie weitergeben, sonst kommen sie um.
Ja.
Also ich glaube, diese Beziehung zu Gott, die ist das Essentielle, glaube ich. Das könnten wir ausgearbeitet im Vortrag. Wenn das fehlt und das gibt es für die Freude, glaube ich.
Ja, genau.
Dann ist es auch schwierig, eine Eucharistie zu vermitteln, wenn das nur ein Rhythmus ist. Das ist auch gut,
dass
das am Laufen
wird. Ja.
Da habe ich gar nichts verdient. Aber ich habe doch sehr oft erlebt, wenn dann ein Priester oder auch ein Diakon einfach aus sich heraus brennend eine Geschichte erzählt, das ist, glaube ich, das, was wir als Christen irgendwie weitergeben müssen. Und ich habe gehört, was Sie ja auch gesagt haben, viel Ausbildung.
Ja, ich stimme Ihnen zu, genau so. Das Problem ist nur, das muss man schon noch ansprechen, wenn diese Erfahrung überhaupt noch nicht da ist. Ne? Das gibt es natürlich auch, müssen wir nüchtern sein, man kann die nicht erzwingen. Ja? Jon Voss habe ich jetzt mal ein Beispiel gebracht, es ist passiert. Ja? Man kann es nicht erzwingen, aber man kann sich dafür, wie wir sagen, disponieren, also bereiten. Ja? Ich kann mich dafür öffnen. Das ist schon auch eine Übung. Und damit wären wir wieder bei der sogenannten geistigen Übung, haben wir auch früher schon mal drüber gesprochen. Aber was Sie gesagt haben, ich kann dem nur zustimmen. Ich konnte nur eine kleine Auswahl geben, der letzte Punkt. Ja, man könnte jeden Punkt nochmal intensiv vertiefen. Ja. Aber generell, glaube ich, geht es um diese innere Dimension. Ich glaube, so die äußeren Faktoren, da sind wir relativ gut, wir haben das gut organisiert, wir haben keine Christenverfolgung und so weiter. Ja, das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern der substanzielle innere Raum, der, glaube ich, da müssen wir, haben wir noch Luft nach oben. Ne?
Konzentriert ganz besonders auf diese Stadt hier. Was wir von der Schule berichtet bekommen, Schuldirektor letzte Woche berichtet, jeden Tag fragt ein Schüler, ein katholischer Schüler, ehemals ein Schulschüler, dass er zum Islam übertreten möchte. Nicht jeden Tag einer. Nicht weil die islamische Religion irgendwie interessant wäre für die Kinder, sondern weil sie längst in der Minderheit sind und zur Masse dazugehören wollen. Das ist unsere Realität. Und die ist erbärmlich.
Ja, das ist jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema. Sehe ich auch so, echtes Problem. Sehe ich so, ja. Das ist nochmal eine ganz eigene Herausforderung. Ich habe jetzt noch relativ stark gesprochen vor dem Hintergrund einer säkularen Mentalität. Hier deutet sich jetzt eine andere Richtung an. Das bedarf nochmal einer ganz eigenen Stärkung auch der eigenen Identität und das ist eine echte Herausforderung. Ja. Zur Sozialgesetzgebung, ja, da sehe ich auch so, ich habe den Punkt ja auch genannt, diese Liebesethik, ich habe es hier unter Punkt 10 angegeben, ich habe es hier klein geschrieben und zwar deshalb, weil ich glaube, dass wir da ohnehin schon relativ gut aufgestellt sind. So das soziale Engagement der katholischen Kirche, auch der evangelischen Kirche, Caritas, Diakonie, ich glaube, das ist relativ gut und relativ stark. Ich glaube nicht, dass das unser Problem ist. Vielleicht war es im 19. Jahrhundert ein Problem noch, wo die Kirche mehr standesmäßig organisiert war. Deswegen würde ich den Akzent, es geht immer nur um die Akzentsetzung, etwas anders setzen. Das ist meine Meinung. Kann immer natürlich noch besser werden, aber und das bringt der Kirche auch Anerkennung. Also die wenn der, was weiß ich, der Bürgermeister oder wer auch immer ein Lobrede auf die Kirche hält, dann ist es in der Regel, dann sagt man Wertevermittlung und das soziale Engagement. Caritas, Diakonie, da tut sie viel Gutes und da sind wir froh, dass es die Christen gibt. Aber das führt dann nicht dazu, dass Leute zu uns kommen, weil das ist ja schon was Standard. Ja. Das machen die Parteien auch, dieses starke soziales Engagement. Das ist nicht unser Schwachpunkt. Deswegen habe ich es klein gedruckt, nicht weil ich das für weniger wichtig hielte, sondern weil ich der Meinung bin, dass das jetzt nicht so dran ist. Ja. Das ist meine Meinung.
Nein, immer nur eine Frage. Ja, dann mache ich. Ich möchte jetzt bitte auch was sagen zu Liebesethik. Und zwar, Sie haben hier einen Folder bekommen, wieder der Aufruf der Pfarre der Caritas. Wir müssen uns auch bewusst sein, glaube ich, dass wir alle in einem Land leben mit Frieden und einem hohen Lebensstandard, aber viele Menschen sind davon ausgeschlossen. Und deshalb hat sich die Caritas der Pfarre Schotten wieder diese Aktion angenommen, einen verkehrten Adventskalender. Nicht wir machen Türen auf und beschenken uns, sondern wir möchten andere beschenken. Und es ist wirklich hohe Not und ich kann Ihnen sagen, bei der Telefonseelsorge, man spürt einen extremen Einschnitt in der Gesellschaft und die Not wird wirklich größer. Deshalb mein Appell, den ich wirklich von der Pfarrkaritas gerne unterstützen möchte und Sie bitten möchte, weiterzuhelfen und mitzuhelfen. Bitte beteiligen Sie sich, es steht für jeden Tag etwas dabei, was gebraucht wird, wenn es auch nur ganz was Kleines ist. Vielleicht kann, wenn jeder einen Beitrag leistet, kann man mit kleinen Beiträgen was Großes bewirken. Die Frau Pozanian ist auch so bereit, wenn Sie was mitbringen an ausrangierten Mänteln, Schuhen und dergleichen, die noch brauchbar sind, kann man sie unten bei der Pozanian abgeben. Sie müssen es nicht heraufbringen, sondern es genügt auch unten. Aber ich darf Sie wirklich bitten, machen wir uns das bewusst und leben wir das, was wir heute gehört haben. Und jetzt letzte Wortmeldung, bitte noch Sie.
Die Schwierigkeit, zu einem Gottes Erkenntnis zu kommen, ist das Aufbrechen und Zudecken des materiellen Gottes, der tagtäglich auf die Menschen herunterkommt. Diese dicke Decke, diese dicke Decke des materiellen Gottes, der im Fernsehen, im Rundfunk überall da ist, und der deckt, dass du, dass wir oder dass die Menschen zu einem Gotteserfahrung kommen.
Ja. Ja, das meinte ich mit der verbreiteten Zivilreligion. Ich stimme Ihnen dazu. Aber es gibt eben zwei Punkte. Einmal gibt es das Phänomen, dass Menschen eben doch eine Sehnsucht haben, die darüber hinausgeht. Und zum anderen gibt es eben diese Einbrüche. Häufig sind es dann schwere Krankheiten oder schwere Verwerfungen auch im sozialen Bereich. Tod, schwere Krankheit, Scheidung, so die alltäglichen Katastrophen, wo das rein innerweltlich Materielle auch zerbricht. Aber ich stimme Ihnen zu, das ist ein klassischer Betäubungsmechanismus. Es ist natürlich so, und deswegen ist es immer ein bisschen verführerisch, wir brauchen ja auch viele Dinge, ein gewisses Maß. Wenn man von den Hungerjahren kommt, im 19. Jahrhundert noch oder auch Zweiter Weltkrieg, wo große materielle Not herrschte, sind wir auch dankbar, dass wir eine Reihe materieller Güter haben, die uns das Leben ermöglichen. Von daher ist es erstmal gut. Die Gefahr ist nur, dass man da immer weiter meint und merkt, es gibt keine andere Ebene mehr. Also ich stimme Ihnen dazu, ja. Das ist so. Ja, dann.
Dann sage ich nochmal vielen Dank. Wir nehmen Sie mit. Sie darf ich einladen, nächste Woche zum Vortrag einmal anders glauben lernen. Tierische Meditation, ich kann mir darunter nichts vorstellen, aber wir werden es sicher erfahren. Der Herr Professor Zulehner kommt und hat mich begeistert dafür für dieses Thema und ich hoffe, er kann Sie und uns alle begeistern.
Danke.